Ich möchte Apostelgeschichte aufschlagen. Und wir haben viele Wochen haben wir das nicht gehabt. Das war auch teilweise absichtlich, weil wir verschiedene Gäste hatten, Gastrednern und Themen. Und so möchte ich heute ein bisschen wiederholen, das Apostelgeschichte, wo wir sind. Wir sind in Apostelgeschichte 6, das ist die Stelle, die wir vorgelesen gehört haben. Aber Apostelgeschichte an sich ist ein Buch, der wirklich voll mit Wahrheiten ist für unsere Gemeinde. Und zwar, das Hauptthema von Apostelgeschichte ist es die Geschichte der Gemeindezeitalter. Und ist eine Fortsetzung von dem Leben Jesu. Wir denken, Jesus hat gelebt und ist gegangen, dann geht das Leben normal weiter. Nee, Jesus' Leben geht weiter durch die Gemeinde. Deswegen sagt das ganze Neue Testament, die Gemeinde ist das Leib Jesu. Und das ist Gottes Jesu Leben, Jesu Dienst geht weiter in diesem Zeitalter durch seine Gemeinde. So möchte ich kurz wiederholen. Ja. Jetzt ist an. Die Geschichte, Apostelgeschichte ist die Geschichte, wie die Gemeinde Jesu entstanden ist und wie das Evangelium in der ganzen Welt verbreitet ist oder verbreitet worden ist oder jetzt verbreitet ist. Das heißt, es ist Geschichte, wie die Gemeinde Jesu entstanden ist und wie das Evangelium in der ganzen Welt verbreitet ist. Und so möchten wir kurz die Kapitel, also nur, dass wir ein bisschen wiederholen. Wiederholung ist manchmal langweilig, aber es ist wichtig, dass wir eine Struktur haben. Was ist hier in diesem Stelle, die wir gerade heute anschauen, ist in dem ganzen Zusammenhang von der Apostelgeschichte. Und Kapitel 1, es geht um den Auftrag der Gemeinde. Apostelgeschichte 1, Vers 8, die letzte Worte Jesu, bevor er in den Himmel gefahren ist, ist, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganzen Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Der Heilige Geist wird auf euch kommen und das ist in Kapitel 2. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Merkt wohl, nicht nur ein paar oder ihr könntet meine Zeugen sein, wir sind seine Zeugen und, jetzt, und erzählen von ihm. Und zwar in Jerusalem, das war, wo sie waren, auch in ganz Judäa und Samaria, bis an das Ende der Erde, das ist die ganze Welt. Und das ist die Gliederung von dem ganzen Buch. Die ersten 8 Kapitel, es geht um Jerusalem, von Kapitel 8 bis 12 ist dann Samaria, Judäa und Samaria, diese Gegend um Jerusalem. Und dann ab Kapitel 13, die erste Mission. Paulus und Barnabas sind ausgesandt in der ganzen Welt. Nun, in Kapitel 2 ist dann die Gemeinde entstanden, die Gründung der Gemeinde, die Entstehung der Gemeinde, und zwar durch das Kommen des Heiligen Geistes. Pfingsten ist, wann der Heilige Geist auf den Gläubigen gekommen ist. Alle die Gläubigen haben sofort den Heiligen Geist bekommen. Und zwar, Jesus hat gesagt, ich muss weggehen, und wenn ich gehe, ich muss weggehen, damit ich den Heiligen Geist senden kann. Das heißt, der Heilige Geist wohnt in jedem Christ, jedem Gläubigen. Jeder, der Jesus kennt, hat den Heiligen Geist. Paulus sagt in Römer 8, Vers 9, wenn ihr den Geist Gottes nicht habt, gehört ihr ihm nicht. So sagst du, hey, ich bin wiedergeborener Christ, ich kenne den Herrn als meinem Herrn und Heiland. Dann hast du den dritte Person der Gottheit, der Heilige Geist, der in dir jetzt wohnt. Was passiert, wenn der Heilige Geist auf Menschen gekommen ist? Sie haben, die ersten Gläubigen, sie haben in Sprachen geredet, bekannte Sprachen. Und was haben sie geredet? Sie haben von den Wunderwerken Gottes erzählt. Sie haben evangelisiert. Und so ist es jedes Mal, wenn die in Sprachen geredet haben in der Apostelgeschichte, haben sie von Jesus erzählt. An anderen. So ist die Gemeinde entstanden. Und was wir zunächst sehen von hier bis zum Ende des Buches, ist, wie ein Geist von Geist geleitete Gemeinde, wie das funktioniert, wie das ausschaut. Und das ist unser Ziel als Gemeinde. Wir sind ein kleines Schar und wir sind einige, die leider heute nicht da sind. Aber wenn wir als Gemeinde vorwärts gehen müssen, müssen wir das Ziel haben, wie sieht so eine Gemeinde aus? Gestern waren wir, waren auch manche anderen scheinbar, an Happurger See. Und meine Familie hat mir ein kleines Schlauchboot-Kajak gekauft. Und es gefällt mir. Ich habe immer Wasser gern. Und das Kajak ist wirklich eine tolle Sache. Und ich bin dann, da war Raymond auch, und sein Vater auf dem gleichen See. Wir haben uns gar nicht gesehen. Schade, aber genau. Und ich war mehrmals mit einem oder anderen Kind und ich war mit Silas unterwegs. Und als ich gerudert habe, wir hatten so ein Ziel gehabt. Ne? Da ist dann unser Platz, Stellplatz, wo wir den Tag verbracht haben oder wo auch immer. Wir wollten dorthin. Und als ich angefangen zu rudern habe, hat Silas sofort fast immer gesagt: Hey, wir gehen in die falsche Richtung. War so schnell, wird der Kajak so ein bisschen so oder so, bist du nicht gerade auf dem Weg, auf dem Ziel gerichtet. Aber es gibt eine Lösung. Man hält seine Augen auf dem Ziel und dann rudert man. Okay? Wenn man die Augen auf dem Ziel hält, okay, kann man wirklich auf dem Weg bleiben. Okay, wenn ich die Augen binden würde, ja, wir kommen irgendwann an, es wird schon gehen. Gott wird schauen, dass wir ankommen. Okay, gehen wir vielleicht in einem Kreis, okay, vielleicht sind wir auf der anderen Seite vom Ufer oder wenn er überall schaut, so, schauen wir mal. Okay. Nee, man muss seine Augen auf dem Ziel haben. Das ist auch unser Ziel als Gemeinde. Wir wollen den Augen auf dem Ziel haben. Wie sieht eine von Geist geleitete Gemeinde aus? Und es geht nicht um die Zahlen, wie groß es ist. Es geht nicht um, wie lebendig dem Gottesdienst spürt so. Es geht um viel tiefer als das. Es geht um die Liebe unter den Geschwistern und Zusammenhalt. Und das ist in Kapitel 2, Abvers 42. Hier sind wie eine Gemeinde ausschaut. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Sie waren gern dabei, wenn die Bibel gelehrt wurde. Sie waren dabei. Sie wollen das hören. Sie wollen wirklich jedes Wort hören, dass sie wachsen können, dass sie verstehen, was sagt meinem Herrn zu mir. Und auch in der Gemeinschaft. Wir lernen voneinander in der Gemeinschaft. Und wir hören von Jesus nicht nur von dem Kanzel, sondern durch die Gemeinschaft miteinander. Unter der Woche, nach dem Gottesdienst. Bei der Bibelstunde, wenn wir reden über Sachen, was habt ihr diese Woche von Herrn erlebt? Und was sagt diese Stelle zu uns? Was sagt Gott zu uns? Und tauschen wir darüber hinaus. Dann wird Gemeinschaft miteinander gefordert und werden wir gestärkt werden von unserem Herrn Jesus. Wir merken, der Leib Jesu, dem Leben Jesu geht weiter in dieser Zeit durch seine Gemeinde. So haben sie erlebt. Drittens, im Brechen des Brotes. Das ist Abendmahl. Das ist eine Funktion der Gemeinde Jesu, dass wir Abendmahl feiern. Und in Gebeten. Dass wir miteinander in Gebet. Alle diese sie haben darin verharrt. Okay, es ist nicht nur mache ab und zu, sondern sie haben verharrt in diese Sachen. Wir lieben Gottes Wort. So haben wir bei der Predigt gab, wir lieben Gottes Wort, wir lieben einander, wir beten Gott gemeinsam an, brechen des Brotes und verkündigen das Evangelium. So ist Gottes Wort weiter ausgegangen von dieser Gemeinde. Viele sind zum Glauben gekommen. Wenn eine Gemeinde vom Geist geleitet wird, wird auch Menschen sich bekehren und Jesus folgen. Auf Kapitel 3 und 4 merken wir auch, wenn sie unterwegs für den Herrn sind, es wird Widerstand geben. So, es gab die erste Widerstand, die erste Welle von Verfolgung, Kapitel 3 und 4. Und dass die Geschwister sich nicht entmutigen lassen haben, von Jesus zu erzählen. Und sie haben sich trotzdem versammelt. Wir lassen uns nicht abschrecken, sondern wir fürchten dem Herrn mehr als den Menschen. Die Verfolgung hätte nicht aufgehört. Es ist interessant, wenn du in Kapitel 4 schaust, die Gemeinde hat sich getroffen, nachdem die Verfolgung angefangen hat, und sie haben nicht gebetet, Herr, lass die Verfolgung aufhören. schütze du uns von diesen bösen Menschen. Sie haben das nicht gebetet. Er sagt, komm, das hätten sie beten sollen. Das hätten sie beten können. Aber sie hatten andere Ziele vor Augen. Sie haben gebetet, dass sie den Mut nicht verlieren. Sie haben gebetet, Herr, lass uns nicht aufhören, von Jesus zu erzählen. Weil der Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut, mit diesem bösen Menschen. Der Kampf ist in meinem Herzen, dass sie mich abschrecken lassen, meinen Auftrag zu erfüllen und von Jesus zu erzählen. Und sie haben gesagt, Herr, lass uns mit Freimütigkeit von dir reden. Und wisst ihr, was passiert ist? Es hat geklappt. Sie haben den Mut nicht verloren. Sie haben weiter erzählt. Und sie haben auch was gemacht. Die Mitglieder der Gemeinde, weil sie von Geist geleitet sind, weil sie an geistliche Sachen ihre Prioritäten eingesetzt haben, sie haben ihre Hab und Gut mit offenen Händen gehabt vor dem Herrn. In Kapitel 4, Vers 32 bis 37 ist eine ganz anspruchsvolle Stelle, herausfordernde Stelle, weil sie sagen, wir haben mit ihrem Hab und Gut, keiner hat seinen eigenen gehabt, sondern sie haben alles gemeinsam und sie haben einander geholfen. Die haben zu reiche Menschen, die haben Grundstücke verkauft, um die Armen zu helfen in der Gemeinde. Sie haben sich aufeinander aufgepasst. Das ist eigentlich heute auch ein Thema in Apostelgeschichte 6. Und dann gibt es auch andere Widerstand innerhalb der Gemeinde. Widerstand von innerhalb, von Geschwistern, wo sie mit Betrug versucht hatten, sich da fromm darzustellen. Hananias und Sapphira. Und wir sehen die Wichtigkeit auch von Gemeindezucht in der Gemeinde, dass wir nicht einfach locker mit Sünde umgehen, sondern wir müssen uns auch für den Herrn auch authentisch und aufrichtig leben. Und die Gemeinde ist kein Ort, einfach sich fromm darzustellen, damit ein gutes Gefühl hat. Ja, wenn ich da bin, bin ich guter Christ. Nee, so ist es nicht. Sondern wir sind alle gleich vor dem Herrn und dass wir einfach das als Liebe zu ihm machen und nicht wie Hananias und Sapphira. So sind wir alle schnell in der Lage, so im Betrug zu leben. Und in Kapitel 6, jetzt sind wir Ende Kapitel 5 gibt es Verfolgung, wo das Evangelium aber nicht verhindert werden können, sie trotzdem festbleiben. Und jetzt Kapitel 6, unsere Stelle. Und zwar, die Gemeinde Jesu, sie sind gut unterwegs hier. Sie sind jetzt locker 5000 Menschen. Okay? Und sie sind wirklich groß. Du hast 12 Apostel, die als Ältesten funktionieren. Okay? Sie sind nicht Ältesten genannt, noch nicht, aber sie sind die Gemeindeleitern. Du denkst, was könnte falsch gehen, wenn du die Aposteln als deinen Gemeindeleitern hast, wenn du dem Herrn verkündigst und wirklich für den Herrn unterwegs bist und für den Herrn brennst, wird alles funktionieren. Aber wir sehen, in der Geschichte von der Gemeinde gibt es auch da Herausforderungen. Und zwar, es gab Uneinheit in der Gemeinde. Der erste Punkt, Entschuldigung, ich habe diese alle nicht verpasst, den zu zeigen, diese Gliederung von Apostelgeschichte bis jetzt. Unser Ziel ist es, Gemeinde zu lernen. Was können wir als Gemeinde daraus lernen? Und jetzt kommen wir zu unserer Stelle heute. Die Glieder der Gemeinde Jesu nehmen die Verantwortung für die anderen Glieder ernst. Die Glieder der Gemeinde Jesu nehmen die Verantwortung für die anderen Glieder ernst. Der erste Punkt ist, das Wachstum in der Gemeinde bringt auch Herausforderungen. Wir denken oft, naja, wenn die Gemeinde wachsen wird, dann wird es alles gut und schön. Also es ist ein Segen, wenn die Gemeinde wächst. Das sollten wir auch erwarten und dafür beten. Aber wenn die Gemeinde wächst, kommen auch Herausforderungen, weil die Gemeinde größer ist. Du hast hier nur 12 Aposteln, die als leitende Gemeinde sind. Und wenn du 5000 bist, 12 ist nicht so viel. Ich komme von meiner Heimatgemeinde, sie haben auch so 700, 800 Mitglieder. Und sie haben auch mehrere Ältesten, um sie aufzupassen, weil du so viele hast und das ganze Aufsicht für die Gemeinde, das ist viel. Und 12 Ältesten mit 5000, höchstwahrscheinlich Richtung 7 oder 8000 mit Frauen und Kindern. Das ist wirklich eine große Gemeinde. Und wenn die Gemeinde wächst, gibt die Herausforderung. Was ist die Herausforderung hier? Es gab ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer. Die Hellenisten hier, es gab viele Juden, die hellenistisch geprägt sind. Das heißt, sie haben Griechisch gesprochen. Sie war so griechisch von Kultur. Und höchstwahrscheinlich ist es hier Juden, die griechisch sind. Oder natürlich normale Griechen, die zu Jesus gefunden haben. Aber die Gemeinde war schon am Anfang in diesen ersten Jahren eher jüdisch, stark jüdisch geprägt. Das heißt, höchstwahrscheinlich waren sie Juden. Und dann hast du Hebräer, die eher hebräisch, aramäisch geredet hatten, gesprochen hatten und waren von der Kultur. Und wir sehen hier diesen Unterschied in den Kulturen, aber dann wurde eine von den Gruppen übersehen. Die Witwen von den Hellenisten wurden übersehen bei der täglichen Bedienung. Also wir müssen ein bisschen von dem Background in das römische Kaiserreich ein bisschen einblicken, um hier zu verstehen, wie das damals war, weil wir schnell denken von unserem Kultur 2023 in ihren hinein. In der Zeit, zum Beispiel in Athen, waren die Kinder nicht nur moralisch, sondern auch rechtlich verpflichtet, für beide Elternteile zu sorgen. Und wer diese nicht tat, machte sich strafbar. In der Antike wurde erwartet, dass eine Witwe wieder heiratet. Sogar Augustus, Augustus war Kaiser dann in der Zeit, als Jesus geboren ist. So, wir sprechen von vielleicht 50, 60 Jahren vor dieser Zeit. Aber Augustus hat zum Beispiel ein Lex Papia Papia, in der Lex Papia Papia, ein Buch, hat er geschrieben, gesetzlich wurde es geregelt, dass nach dem Tod ihres Mannes muss eine Frau wieder heiraten. Sie hat bis 2 Jahren das zu tun. So streng war das geregelt. Die griechische römische Welt war bestrebt, dafür zu sorgen, dass Witwen Sicherheit hatten. Rechtlich war eine Frau also nie so gründlich geschützt wie im Alter. Wenn wir heute denken, in unserer modernen Zeit, dass wir, wo das vor den letzten 100 Jahren oder länger, wo Frauen, Witwen und Leute, die bedürftig sind, versorgt sind von der Staat, ist es etwas, das uns vielleicht verloren gegangen ist. Aber vor der Zeit, vor dem 19. Jahrhundert, hat die Gemeinde Jesu, auch in dieser Zeit, hat sich um solche Menschen gekümmert. Es ist schön, dass wir so einen Staat haben, der das macht. Das müssen wir nicht schlecht sagen. Aber wir müssen trotzdem merken, dass die Gemeinde Jesu hat eine Verantwortung für die Bedürftigen in ihrer eigenen Reihen zu sorgen. Das ist, was hier sie selbstverständlich gemacht haben, aber leider wurden die Hellenisten übersehen. Höchstwahrscheinlich können wir uns vorstellen, die Hebräer unter sich haben das geregelt und dann die anderen waren nicht vor Augen und waren nicht Priorität mehr. Und wenn sowas passiert, wenn etwas übersehen wird, da kommt Murren, kommt dann Unzufriedenheiten in dem eigenen Reihen. Und wir müssen merken, das ist keine kleine Sache, sondern es ist etwas, das die ganze Gemeinde betrifft und gefährdet auch, dass die Gemeinde ihr Auftrag nicht richtig erfüllen kann. So wirkt auch der Teufel gern in dem eigenen Reihen, dass sie nicht einig bleiben, sondern dass sie auseinandergehen. Merken wir auch, wie wichtig das praktische Aufgabe ist, praktische Versorgung, und dass wir das nicht wirklich trennen können von dem Geistlichen, weil das ist etwas, das zusammen geht. Und wenn der eine vernachlässigt wird, könnte die andere auch leiden. Paulus hat auch darüber geredet. In 1. Timotheus 5 spricht er zu der Gemeinde, zu Timotheus, Gemeindeleiter in Ephesus, und er spricht, er gab ihm klare Anweisungen für die Witwen in der Gemeinde. Es gab sogar ein Verzeichnis. Weil die Tatsache ist, die Gemeinde Jesu ist nicht verantwortlich, für alle Frauen in der ganzen Stadt Ephesus zu sorgen, sondern es ist wirklich so, die Familie, die Gemeindefamilie, das ist ihre Hauptaufgabe. Muss man das vor Augen haben, dass sie sich um sie aufpassen. Und ich denke, wir verstehen das. Okay? Wenn du in einer Stadt bist, wo es Bedürftigen gibt, okay, und du vernachlässigen würdest deine eigene Familie, um die Bedürftigen zu helfen, und sie haben nicht zu essen, deine Familie, aber die anderen in der Stadt alles essen haben, weil die müssen auch versorgt, würden sagen, ja, das ist nicht genau richtig. Man muss schon mit seiner eigenen Familie erschauen, dass sie versorgt sind. Und dann schauen mit anderen. So ist es in der Gemeinde Jesu. Die Bibel spricht davon, wir sind eine Hausgenossenschaft. Es ist keine lockere geistlichen Verein, wo man kommt und geht und man bekommt was hier und da und ja, es ist schön, aber es ist eine Verpflichtung, die wir zueinander haben, dass wir sagen, hey, ich gehöre zu dieser Familie, ich passe mich auf meinen Geschwister auf und ich komme, um anderen zu dienen, anderen zu helfen. Und so gab es dieses Problem. Nun, wie gehen Sie damit um? Hier ist ein wirklich lehrreich für uns als Gemeinde. Erstmal, die Gemeindeleitung schlägt eine Lösung vor. Die Gemeindeleitung nehmen das ernst. Wir müssen merken, was sie nicht gemacht haben. Erstmal, wie ich gesagt habe, die materielle und geistliche Bedürfnisse in der Gemeinde sind eng miteinander verbunden. Das haben wir schon gesagt. Das ist wichtig. Wir können die nicht ganz trennen. Die beiden beeinflussen einander. Interessant, die Ältesten haben nicht die Finger auf andere gezeigt, wer schuld ist. Okay. Und auch Gegenteil, das ist nicht der Weg, den sie gemacht haben. Sicher haben manche etwas übersehen. Sie haben nicht gesagt, nö, die Ältesten, der Jakobus, er hat nicht aufgepasst. Er hätte sich da sorgen müssen. Oder die anderen hätte machen sollen. Nee, haben sie nicht gemacht. Sie wollten die Lösung suchen. Sie erkannten auch ihren von Gott gegebenen Auftrag. Was war ihren Auftrag als Aposteln bzw. als Ältesten der Gemeinde? Sie sind klar die Ältesten der Gemeinde. Ihr Auftrag war es, das Wort Gottes zu verkündigen, in der Gemeinde weiterzugeben und in Gebet, sagen sie später, zu verharren. In das Dienst des Wortes und im Gebet zu verharren. Sie haben das erkannt. Sie erkannten auch ihre Einschränkungen. Die Tatsache ist, der Gemeindeleiter ist nicht verantwortlich, alles zu tun. Er kann nicht. Er ist auch Mensch. Zeit, Kraft, Kapazität. Selbst die Aposteln konnten, sogar sollten nicht alle Gemeindeaufgaben erfüllen. Deswegen haben sie eine Lösung ausgesucht. Sie waren bereit, an bestimmten Brüder die Verantwortung abzugeben. Dass sie die Rolle bekommen, passt du auch auf diesen Aufgaben. Liebe Geschwister, Probleme in der Gemeinde Jesu sind alle unsere Probleme. Sie gehören nicht nur zu Gemeindeleiter. Sie gehören der ganzen Gemeinde. Das Wort, deswegen haben sie dann gesagt, schlag vor, 7 Männer, die diese Aufgabe erfüllen werden. Das Wort für Tisch bedienen, steht das Wort hier für Diakoneo dahinter, das Wort Diakon. Und deswegen ist es ziemlich sicher, dass er hier das erste Mal, dass Diakonen gewählt werden. Nun, es gibt manche, die meinen, es hat gar nichts mit Diakonen zu tun, weil es hier das Wort Diakonos, das Wort Diakon, nicht hier steht. Aber es steht auch das Wort nicht Ältesten hier. Viel später wird erst das Wort Ältesten verwendet, weil die Gemeinde Jesu ist ganz neu, ist erst gerade gegründet und die Rollen und die Verzeichnungen für Zeichen für die Rollen sind noch nicht festgemacht, die Ämter. Aber sicher waren die Apostel als Ältesten und hier sind definiert, was die Diakonen, später Diakonen genannt werden, zu tun haben. Tische bedienen, das Praktische machen. Das bedeutet nicht nur, ich habe immer im Kopf diesen bisschen komische Bild von Männern, die da stehen und nur kochen und dann es auf den Tisch bringen, okay? Aber das ist ein bisschen vielleicht wirklich begrenzt, wenn man das sieht, okay? Das ist wirklich allumfassend. Das hat höchstwahrscheinlich viel mehr mit finanziellen Mitteln zu tun, als nur ne, ein Superkochen. Okay? Hätten sie vielleicht machen können. Keine Ahnung, vielleicht war Stephanus Superkoch. Okay? Wissen wir nicht. Aber hier geht es eher höchstwahrscheinlich um die finanzielle Seite. Und so war das diese praktische Aufgabe, dass sie die Übersicht haben. Nicht nur das Geld ausgeben quasi, aber wir sprechen, wie gesagt, von Tausenden von Menschen, sicher Hunderte von Witwen, die vernachlässigt wurden. Und sie sollen aufpassen und organisieren, dass alle diese Frauen richtig versorgt werden. Hier ist der dritte Punkt und das Wichtigste. Sie haben eine Lösung vorgeschlagen, aber die Gemeindeglieder haben gemeinsam das Problem gelöst. Schau das an, diesen Vorschlag. Er sagte, wir sollten, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes, das ist Vers 2, vernachlässigen und die Tische bedienen. So, seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch, vom guten Zeugnis, voll Geist und Wahrheit, Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge. Und sie erwählten diese 7 Männer. Habt ihr gesehen, wer die Aufgabe, wer das Problem gelöst haben? Die Gemeindeleiter? Geben das alle an die und die machen das. Wer hat die 7 Männer ausgesucht? Die Aposteln? Nein? Wer hat die 7 Männer ausgesucht? Die ganze Gemeinde. Suche unter euch aus die 7 Männer. Wir sehen hier ein Vertrauen von den Aposteln. Also meinetwegen, die Aposteln, sie waren mit Jesus 3 Jahren. Sie waren die hoch ausgebildete Theologen. Sie wissen alles. Sie haben Jesus gesehen. Sie haben Wundern getan. Sie tun immer noch Wundern. Und sie geben das Vertrauen an den Geschwister der Gemeinde. Die Gemeinde zugehören. Okay? Sie haben nicht gesagt, schauen die ganze Stadt, wer von Jesus was gehört hat und schauen, wie das ist, sondern wir sprechen von Glieder des Leibes, die zusammen fungieren. Sie würden diese Aufgabe nicht an einer lockeren Gruppe von Gläubigern geben, sondern wir sprechen von Leuten, die sich verpflichtet haben an ihren Ortsgemeinde. Und sagt, dies ist meinem Leib, wo ich diene. Und die Ältesten haben gesagt, okay, sucht euch aus, die 7 Männer. Das ist ein Vertrauen, weil diese Glieder der Gemeinde haben alle den Heiligen Geist bekommen. Und dass sie zusammen diese Verantwortung tragen. Nun, sie haben eine klare Anweisung gegeben, wie sie das machen. Es gibt schon, sagen wir mal, Bedingungen. Sucht euch aus 7 Männer von gutem Zeugnis. Das ist die erste. Dass sie ein gutes Zeugnis haben. Das heißt, dass auch außerhalb der Gemeinde sie einen Ruf haben, dass sie geistlich unterwegs sind. Okay, letzte Woche war ich bei einer Behörde, musste ich ein Führungszeugnis bekommen für den als Mitarbeiter für die Freizeit. Und wir standen da und ich hatte einen Termin online bekommen. Das ist ein bisschen komisch, wie man das bekommen muss und so, aber es ist sehr streng geregelt. Und da standen ein paar andere da, haben auch gewartet vor der Tür, bis es aufmacht. Und es ging auf und der eine hat keinen Termin gehabt. Wir waren zum Tritt da standen. Und er hat gesagt, ja, ich habe keinen Termin. Die Frau sagt, nur einer von euch, von Ihnen hat einen Termin. Ich hatte einen Termin. Und ein von den anderen zwei sagt, ja, ich habe keinen Termin. Und dann hat er angefangen, wirklich sich aufzuwühlen. Und er sagt, ja, Sie wollten hier nicht arbeiten. Und ging weg. Einfach so. Weg. Okay. Wirklich beleidigend, wie er mit ihr umgegangen ist. Ja. Der andere Mann war sehr, sehr respektvoll. Er sagt, ja, es tut mir leid, ich wusste nicht, wie war das möglich. Und die Frau hat ihm eingeladen, reinzukommen und zu schauen, vielleicht er einen Termin bekommt, okay. Er hat ihm schon belohnt, dass er das so aufrichtig damit umgegangen ist, okay. Okay, der eine war ein schlechtes Zeugnis nach außen, okay. Bekannt, okay, ja, der da, wenn er in der Gemeinde ist, okay, stell dir vor, so eine in der Gemeinde, eine Leitung ist, die Diakone Aufsicht hat über andere, dann würde sagen, pff, der Gemeinde gehe ich nie hin. Ich kenne ihn, okay, diese Frau in der Behörde würde nie dann die Gemeinde besuchen, weil es schlechtes Zeugnis hat. Ja. Versteht ihr, was ich meine? Es ist eine praktische, klare, die Frucht des Geistes zu zeigen in der Situation, dass man zeigt, ein gutes Zeugnis hat vor anderen. Und zeigt, dass er Jesus, dass er den Heiligen Geist hat und nach ihm lebt. Voll Geist. Das ist, was es bedeutet. Wenn wir voll Geist sind, leben wir unter seiner Kontrolle. Dass wir hören seine Stimme. Dass wir bereit sind, ihm zu folgen. Und voller Weisheit. Dass wir praktisch wissen, auch das anzuwenden. Wenn wir voll Geist sind, dass wir praktisch anwenden die geistlichen Prinzipien, die wir kennen. Das ist Weisheit. Nur solchen sollten die Aussicht haben über diesen wichtigen Dienst. Nun, ganz ehrlich, wenn es so ein praktischer Dienst ist, muss das so sein? Nur praktisch. Jeder kann das machen, den Aussicht haben. Wir sprechen hier von einer klaren Position in der Gemeinde. Nicht nur jemand, der dient. Jeder kann dienen, soll dienen in der Gemeinde. Auch die Jungen im Glauben sind, die Neuen im Glauben, die auch strauchen. Das ist klar, dass wir alle zusammen dienen. Aber wir sprechen hier von jemand, der die Rolle hat, der Aufsicht in der Gemeinde hat. Wenn jemand Verantwortung hat, muss er auch diese Qualifikationen haben. Nun später, vielleicht einigen Jahren später, hat Paulus was Ähnliches geschrieben in Timotheus, in 1. Timotheus Kapitel 3, und zwar zu den Diakonen. Es gibt zwei Ämter in der Gemeinde Jesu. Gott hat es so schlicht und einfach in der Gemeinde gemacht. Ich finde das toll. Zwei Ämter hast du in der Gemeinde. Du hast Ältesten, was er auch genannt Aufsehern, und die sind die Hirtendienst machen. Deswegen benutzen wir das Wort Pastor. Das ist Hirte, Hirtendienst. Und es ist das gleiche Amt. Es sind nicht drei verschiedene Ämter. Es ist ein Amt. Eine Rolle in der Gemeinde. Und dann der zweite ist Diakonen. Okay? Und das ist dieser praktische Dienst. Und Paulus hat Qualifikationen für den Ältesten, beziehungsweise Aufseher, Pastoren gegeben, was sie erfüllen, hör zu, erfüllen müssen, um dieses Amt zu erfüllen. Nicht eine Empfehlung, es ist ein Muss. Bedingungen für Aufsehern. Bedingungen auch für Diakone. Was in meiner Übersetzung unglücklicherweise ist Diener übersetzt. Aber Kapitel 3, Vers 8 in 1. Timotheus, das Wort Diener so erwähnt, weil das ist das Diakon, ist das allgemeine Wort für Diener. Aber das ist ein Amt in der Gemeinde. Ebenso die Diener sollten diese Qualifikationen erfüllen. Das wurde schwer für mich heute Morgen. Aber ihr wisst, was ich meine. Quali. Das ist von Quali. Okay. Also, ich habe hier die Qualifikationen, dass wir die sehen können, die Qualis. Okay? Und zwar, dass sie einfach schnell sehen können. Ein Mann mit gutem Charakter. Nicht doppelzüngig. Nicht viel im Wein ergeben. Nicht schändlich im Gewinne nachgehend. die das Geheimnis des Glaubens im reinen Gewissen bewahren, dass er geistlich unterwegs ist und das Wort, mit dem Wort Gottes gut umgeht für sich persönlich und mit anderen. Dass er eine Reife hat, Erfahrung. Er spricht auch, gibt auch Qualis für die Frau des Diakones. Ehrbar, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. Interessant, die Frau von den Ältesten gibt es keine Qualifikationen. Aber für die Frau des Diakons schon. Ich finde es interessant, weil ich denke, das habe ich erlebt in den letzten 4 Jahrzehnten in Gemeinde. Diakonen, die Frau von den Diakonen haben viel im Dienst zu tun, in dem Dienst des Diakons, ihres Mannes. Das heißt, stell dir vor, wenn diese Situation mit Witwen, dass die Frau vom Diakon vielleicht derjenige ist, der zu ihr hingeht, der was macht. Okay? Und das heißt, die Frau von der Diakon hat eine bestimmte Qualifikation. Nicht, dass die Frau von Ältesten nicht wichtig sind, aber Paulus hat irgendwie besonders für die Frauen der Diakone Qualifikationen erwähnt. Mann, eine Frau, okay? Der Diakon soll ein Mann sein, soll seine Familie unter Kontrolle haben. Also, wenn wir das wirklich anschauen, bei der Vorbereitung habe ich bemerkt, wow, das sind schon einige Sachen. Ja? Spricht hier nicht von Vollkommenheit? Keine ist vollkommen. Aber von Qualifikationen, wo die Gemeinde sagen kann, ja, in gewissem Maßen hat er das so, passt es ihm, diesem oder die anderen Diakon zu sein. Warum würde den Heiligen Geist so viele Bibelverse geben, nur dafür? Sehen wir nicht hier die Fürsorge Gottes für seine Ortsgemeinde? Dass es gesund geleitet wird, dass es gesund organisiert wird, dass sein Auftrag erfüllt wird. Wir sehen Gottes Liebe für uns in seiner Gemeinde, dass er diese Qualifikationen gibt. Und nicht nur in 1. Timotheus 3, sondern auch in Titus 1 sagt Paulus das Gleiche zu Titus als Gemeindeleiter in Kreta. Der Ortsgemeinde ist so wichtig unserem Herrn so wichtig, und wir sind seine Hände und Füße auf dieser Erde. Wortwörtlich, wir sind sein Leib. Er ist das Haupt. Er sitzt zum Rechten des Vaters und er wirkt in seine Ortsgemeinde vor Ort. Wir sind seine Hände und Füße. Und wenn jemand wissen möchte, wie sieht Jesus Christus aus, sollten sie zu der Ortsgemeinde schauen. So ist Jesus. Es ist so ein Vorrecht, liebe Geschwister, Teil einer Ortsgemeinde zu sein. Ich möchte nur ein paar Anwendungen machen. Jeder sicher hat das für sich auch gemacht, weil Gottes Wort macht das. Aber ich möchte schon ein bisschen Anleitung geben für die Anwendung zum Schluss. Ich möchte Mitglieder unserer Gemeinde ansprechen. Wir sind eigentlich sehr wenig Mitglieder heute da, leider. Aber ich möchte uns fragen, nehmen wir die Verantwortung für unsere Ortsgemeinde ernst? Ich möchte ehrlich sagen, diese Gemeinde ist nicht meine Gemeinde. Ich bin nur Verwalter. Und die Aposteln haben nicht gesagt, dies ist unsere Gemeinde. Aber sie haben Aufgaben an treue Menschen weitergegeben, die mitdienen. So funktioniert der Leib Christi. Ich möchte dich fragen, bist du geistlich stark, wachsend im Glauben, damit du in der Ortsgemeinde mithelfen kannst, mitwirkst. Wir sprechen nicht von Vollkommensein. Und das hier sind für die Rolle des Diakons. Aber jeder hat die Möglichkeit, hat die Aufgabe, Diener zu wirken. Und wenn du dich deine Gemeinde verpflichtet hast, wir haben Zeichen von Zugehörigkeit, wir so gute Predigt letzten Sonntag über Zugehörigkeit. Und das Wort Mitglieder habe ich heute allgemein vermieden, weil das Wort Mitglieder ist komisch, aber das ist, wir haben kein anderes perfektes Wort dafür, Glieder des Leibes. Das heißt, jemand, der sich verpflichtet hat, ich gehöre zu diesem Leib, damit auch die anderen sich auf dich verlassen können, diesem Dienst zu erfüllen. Wenn wir kommen und gehen, ja, bin nicht wirklich zugehörig, dann wer kann dann Dienst dir zuteilen? Weil du wissen nicht, ob eine kommt oder nicht. Ich spreche nicht nur zu euch, ich spreche zu mir. Wo bin ich nicht treu in der Gemeinde, wo ich auch mitdiene? Ich möchte auch unsere regelmäßigen Gäste ansprechen. Einfach die Frage stellen, bist du einer Ortsgemeinde verpflichtet? Und ich sage nicht, dass du dich denen verpflichtest, sondern sie verpflichten sich auch dir, genau wie diese Witwen, die anderen verpflichtet wurden, dass sie so helfen können. Und wenn das nicht so weit ist, dann bete, Gott, wo soll ich mich verpflichten? Denn es geht nicht darum, dass ich was nur bekomme, sondern dass ich bereit bin, anderen und in der Lage bin, anderen zu dienen, zu helfen, dass ich komme zu geben, nicht nur zu nehmen. Natürlich, wenn wir geben, werden wir auch nehmen, werden wir profitieren. Mehr als alle anderen werden profitieren. Die meisten, und ich habe Jahrzehnten jetzt Gemeinden besucht, bin ich Gemeinde aufgewachsen, bin ich auch in verschiedenen Gemeinden hier in Deutschland. Und ich merke, die Geschwister in der Gemeinde, die wachsen und die stark sind, sind die, die dienen. Und nicht nur was leisten, sondern die wandeln mit dem Herrn. Und sie wollten ihm dienen. Und es kommt aus einem liebevollen Herzen. Und wenn wir nicht eine Gemeinde verpflichtet sind, wie können wir dann wirklich mitdienen als Teil des Leibes? Ich sage das, weil es Gottes Wille ist, liebe Geschwister. Es geht nicht um mich. Okay? Ich bin hier nur ein Mensch. Ich bin ein Sünder. Mit euch als Sündern predige. Okay, es geht nicht um mich. Okay. Irgendwann werde ich nicht mehr hier sein. Ne? Ich hoffe, dass es lang wird, bis nicht mehr da sind. Aber es geht nicht um mich. Es geht um den Leib Christi. Es geht um Gottes Wille. Es geht um das Haupt. Ich bin nur der Bote. Und jeder soll für sich überlegen, wo ist mein Platz, dass ich in der Ortsgemeinde diene. Und vor allem dazu, Wenn es in mir nicht wirklich antreibt, so zu dienen, bete für die Liebe Jesu für anderen. Bete füreinander, dass wir in der Liebe Jesu wachsen, dass wir gern füreinander da sind, dass wir gern anderen helfen können, die in Not sind, dass wir frei sind, auch die Prioritäten, die jeder hat, in der Gemeinde zu tun. Jeder hat seine Rolle. Genau wie die Aposteln gesagt haben, ich kann nicht alles machen, ich gebe den anderen. So soll es auch in der Gemeinde Jesu funktionieren. Bete für diese Liebe, dass Gott das in dir wachsen lässt, dass du ein brauchbarer Diener, Dienerin sein kann in seiner Gemeinde. Und dass seine Gemeinde gesund wird. Es geht um das Haupt, dass er groß gemacht wird unter uns. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, du bist für deine Gemeinde gestorben. Dein Blut hast du vergießen lassen. Für jede in deiner Gemeinde. Du liebst uns. Lass uns, Herr, so eine Liebe füreinander haben, wie du uns geliebt hast. Und lass unsere Gemeinde hier in Eckenthal so gedeihen, weil wir als Liebe zu dir dienen. Danke, Herr, dass du das machst. Es ist ein Wunder, dass wir dich kennen. Es ist ein Wunder, dass wir Zeit nehmen, heute von deinem Wort zu sitzen und zu hören. Und ich danke dir, dass du das machst in jedem von uns. Amen.